Sie die Ausfahrt. Dann, nach 200 Metern, biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. B194 Richtung Grimmen.
Joanna und ich sitzen im Auto. Wir haben für den Ton unseren Audioproducer Benny mit dabei. Er kümmert sich um die Mikrofone sowie den Sound des Podcasts und ist deshalb bei fast allen Gesprächen Teil des Teams. Wir sind auf dem Weg in den Nordosten Deutschlands, nach Vorpommern. Maria hat sich ja nicht mehr gemeldet und gemeint, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Wir gehen also davon aus, dass wir sie verloren haben. Ehrlicherweise ein doofes Gefühl. Denn ich kenne sie seit ihrem 18. Geburtstag und ohne sie fehlt etwas. Wohnt sie doch in einer ländlichen Gegend im Nordosten Deutschlands und eben nicht in Frankfurt am Main wie Julia oder Leipzig wie Tom. Sie hat immer über andere Themen gesprochen, beispielsweise über ihre Rückkehr aus Köln in ihr Elternhaus.
Dieses Ego hat für mich das Gefühl ausgelöst von, ich mache jetzt einen Rückschritt. So, ne, weißt du, ich habe erst bin ich nach Rostock gezogen, dann nach Hamburg, dann nach Köln und dann, also es ist ja, die Entfernung ist ja immer weiter geworden und dann plötzlich wieder zurückzugehen, war im ersten Moment komisch, ja.
Vielleicht hat ja die Rückkehr ins Elternhaus doch noch mehr aufgewühlt. Aus ihrem aus der Öffentlichkeit zurückziehen höre ich persönlich auf jeden Fall Misstrauen gegenüber uns Medienmacherinnen und Medienmachern raus und ja, auch gegenüber mir und meiner Arbeit. Wie auch immer. Irgendwann in den letzten 5 Jahren, irgendwo zwischen Corona-Pandemie und russischem Angriffskrieg, ist mir Maria verloren gegangen. Vielleicht auch erst in den vergangenen Monaten. Maria will sich nicht länger begleiten lassen und wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ohne sie wird es mit Julia und Tom schwieriger, unsere Frage zu beantworten, was aus Deutschland 35 Jahre nach dem Mauerfall werden kann. Joanna und ich diskutieren länger darüber und entscheiden dann irgendwann, dass wir Marias Perspektive trotzdem im Podcast haben wollen. Deshalb beschließen wir, mit Menschen aus ihrer Region ins Gespräch zu kommen. Vielleicht finden wir ja da Gründe für Marias Misstrauen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass so eine Stippvisite immer auch die Gefahr birgt, nur an der Oberfläche zu kratzen. Wir wollen auf jeden Fall nicht, wie so viele Reporterinnen und Reporter aus München, Hamburg oder Köln in den vergangenen 35 Jahren, mit einer vorgefertigten Meinung in den Osten reisen. Ich persönlich hoffe, dass mir meine eigene Biografie und Sensibilität dabei hilft, das zu vermeiden. Genau deshalb fahren wir nach Grimmen, eine Kleinstadt im Landkreis Vorpommern-Rügen. Grimmen ist übrigens auch deswegen interessant, weil hier im CDU-Kreisverband im Sommer 1990 die Bundestagskarriere der berühmtesten Ostdeutschen überhaupt begann, Angela Merkel. Im Auto erfahren wir im wahrsten Sinne des Wortes die Modernisierung der Infrastruktur der letzten 35 Jahre. Denn eine neue, vierspurige Autobahn führt uns immer weiter nach Norden. Spätestens ab Berlin zieht dann ein Windpark nach dem anderen an uns vorbei. Wir laufen durch eines der 4 historischen Stadttore in die Altstadt. Grimmen ist malerisch schön, mit denkmalgeschützten Backsteinhäusern aus der Hansezeit. Gut 10.000 Menschen wohnen hier. Es gibt jedoch kaum Geschäfte. Viele Läden stehen leer. Wir kommen hier in Grimmen mit Leuten ins Gespräch und fragen, wie sie hier im äußersten Nordosten Deutschlands, 35 Jahre nach dem Mauerfall, auf Deutschland schauen.
Und mal ganz ehrlich, von den Westdeutschen werden wir doch abgestempelt, die blöden Ostdeutschen. Andersrum ist es aber genauso. Und das kann irgendwo nicht sein.
Ich bin Christian Bollert. Und das ist Deutschland – ein halbes Leben. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Folge 2. Wo drückt der Schuh? Thank you. Übrigens, Deutschland ein halbes Leben könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auch werbefrei in der ARD Audiothek. Auf dem Marktplatz sitzen ein paar Fahrradtouristen. Anke Wiegert macht gerade auf einer Bank vor einem der wenigen geöffneten Läden, einem Geschenkeladen, Mittagspause. Es ist ihr Laden.
Hallo, guten Tag. Christian Bollert ist mein Name vom Podcast Radio Detektor FM. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen?
Gerne.
Wir machen einen Podcast über 35 Jahre Mauerfall, weil dieses Jahr jährt sich ja...
Ich frage Sie, wie Sie auf 35 Jahre Mauerfall blickt und ob es aus Ihrer Perspektive besser oder schlechter geworden ist.
Also einiges ist schon besser geworden, ne? Aber einiges eben auch, also manchmal hätte ich es gerne, das Alte wieder zurück.
Was zum Beispiel?
Arbeitstechnisch, ne? Also man ist ja, sag ich mal, als Frau, wenn man schwanger wurde, ist man Dings gegangen. Oder wenn man krank war, war man ja so eine gewisse Absicherung. Man wusste, man konnte wieder weiterarbeiten. Heute ist ja alles immer so ein bisschen, ne? Und auch das Unter- oder Miteinander, sag ich mal, ne? Ist ja so, jeder ist so spießig geworden. Ich habe ja damals in der Großbäckerei gearbeitet und das war ein großer Frauenbetrieb. Und da haben wir, selbst wenn man sich auf Arbeit mal so gekappelt hat, man auf den Feierlichkeiten hat man wieder, ne?
Sich wieder vertragen.
Hat man sich wieder zusammengetan, hat man einen getrunken und dann war wieder gut. Ne? Und heute ist ja, da konnte man auch mal dem nebenbei mal was anvertrauen. Ne? Heute ist das ja alles nicht mehr so. Ne? So dieses, oder man muss Angst haben um den Arbeitsplatz oder so. Ich habe es ja mit meinen Eltern mitgekriegt, die waren jahrelang in einem und demselben Betrieb und nachher durften sie gehen, weil der Betrieb sie aufgelöst hat und dann konnten die damit mental nicht fertig werden und mussten dann, ne, nach so vielen Jahren wieder...
Ja.
Vier von fünf arbeitenden Ostdeutschen haben nach dem Mauerfall den Job verloren, den sie in der DDR hatten. Das Leben von 16 Millionen Leuten ist von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt worden. Während Maria in unseren Gesprächen immer langsam und zurückhaltend formuliert hat, sprudelt es aus Anke Wiegert richtig raus.
So, und die Jugend heute, die kriegt das ja alles nicht mehr so mit. Die wächst ja logischerweise anders auf, ne? Aber ich war ja auch im Babyjahr und wollte ja nachher wieder anfangen. Und dann war die Großbäckerei ja auch zu, ne? Das war ja auch so ein Ding. Alles dadurch, sag ich mal, ne?
Anke Wiegert ist Mitte 50, kurze Haare, bunte Brille, hat drei Kinder und ist eher zufällig zu dem Geschenkeladen gekommen. Sie nennt ihn auch ihr viertes Kind. Mit dem Bürgermeister, den wir später noch treffen wollen, ist sie in die gleiche Klasse gegangen.
Sie sehen ja, wenn Sie hier durchgegangen sind, es ist viel zu. Hier gegenüber war Bäckerei Junge, die sind leider rausgegangen.
Ja, da das haben wir uns auch gefragt, immer, was da drin war.
Genau, aus wie die, sind Bäcker, ja. Oben, die sind ja oben zum Pommerndreieck.
Wenn Sie in so ein Einkaufscenter da, oder was? Oder?
Oben an der Autobahn, wo McDonald's ist, Richtung Greifswald raus.
Ja.
Da sind die hingegangen, weil da mehr Kundschaft ist. Mehr. Aber hier haben sich viele Ältere und alles so getroffen. Dann waren ja hier die Ärzte, sind viele zum Arzt und haben sich dann da nochmal hingesetzt. Dadurch kamen sie dann auch zu mir rein, ne?
Ja.
Da gegenüber der Laden hat auch zugemacht, weil sie halt in Rente gegangen ist. Also es ist alles so, kommt alles so auf einmal, ne? Man merkt, dass die Stadt so ein bisschen tot geworden ist.
Anfang der 70er, zu DDR-Zeiten, gibt's in Grimmen 15 Bäcker und Konditoreien, 6 Metzger, 10 Geschäfte, Gärtnereien und Handwerksbetriebe. Das Sterben der Innenstädte ist ein Problem vieler deutscher Städte in Nord, Süd, West und Ost. In den ostdeutschen Bundesländern sind jedoch die Rücklagen und Eigentumsverhältnisse andere, meistens schlechter.
Und ging das Schlag auf Schlag oder war das so ein schleichender Prozess?
Nee, das war ja jetzt, ich sag mal so, das war dummerweise wirklich alles auf, fast auf einmal, weil, also ich glaube, die sind im Ende des Jahres, letzten Jahres raus, ich habe jetzt den Monat nicht mehr im Kopf.
Naja, ja.
So, ein Stückchen weiter hoch war ein Fleischer, der ist dann kurz davor auch schon in Insolvenz gegangen. So, und zum Jahresende ist der Laden zugegangen. Also es war wirklich alles...
Na gut, wir sind gerade in der Wirtschaftskrise, ne?
Genau, also es kam alles auf einmal, ne? So, und jetzt sind wir halt hier so die...
Die letzten Mohikaner.
So ungefähr, ja.
Haben Sie Hoffnung, dass es wieder besser werden kann in der Innenstadt? Also, weil ich meine, Sie betreiben den Laden ja auch noch, ne?
Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also ich drücke einfach so für alle so die Daumen, dass vielleicht sich jemand wieder findet da drüben, dass wieder ein bisschen mehr Leben reinkommt, ne? Also müssen alle mit anpacken, ne? Und sag ich mal so, das Zentrum so mit den Einkaufen ist ja mehr so da vorne in die andere Richtung hin. Das ist eigentlich schade, weil Grimm ist eigentlich eine schöne, kleine Altstadt, sagen auch die Besucher, die hier kommen, ne?
Und ja, die Häuser sind alle gemacht.
Genau.
Dir fehlt eigentlich so ein bisschen die Bewegung. Ne? Und wenn alle halt nur per Internet bestellen, dass hier nur noch Amazon und die Post durchfährt, ne? So, man sollte eigentlich, ich meine, ich mach's auch mal ab und zu.
Klar.
Aber vielleicht auch deswegen, weil ich am Wochenende einfach keinen Bock hab, ne?
Und wenn Sie jetzt, also ich weiß, es ist vielleicht schwierig, aber die große Bilanz ziehen, 35 Jahre Mauerfall, geht's Ihnen heute besser oder schlechter?
Ja, momentan, ja. Momentan natürlich nicht so, aber sonst, ja, eigentlich. Schwer zu sagen jetzt. In gewissen Sachen schon, geht's eigentlich schon besser.
Oder anders?
Möchte jetzt nicht sagen, genau, oder anders, ja. Also ich will jetzt nicht sagen hundertprozentig, aber so, ne, zum größten Teil, ja, ist einiges schon besser. Guck mal, früher konnte man ja auch nirgendwo hinreisen. Das kann ich heute, ja. Wenn ich das habe, was zwischen Daumen und Zeigefinger passt. Ne? Also immer geht's auch nicht so, ne? Wenn man. Das ist halt so. Also das kann man immer abbiegen, wie man will.
Mehr,
ne?
Freiheit, aber auch mehr Unsicherheit.
Richtig, ja. Genau. Ja, das ist einfach so.
Es fühlt sich komisch an, in Vorpommern zu sein, ohne Maria zu treffen. Eine Mischung aus Enttäuschung und besser verstehen wollen. Das Ganze mit dem Wissen, dass sie ja zufälligerweise ganz in der Nähe sein könnte. Vor einer Woche habe ich noch einen allerletzten Versuch gewagt und ihr per Mail Bescheid gesagt, dass wir heute in der Gegend sind. Wir gehen ein paar Schritte weiter.
Hallo.
Am anderen Ende des Marktplatzes sitzt ein junges Pärchen mit Hund und Kinderwagen auf einer Bank. Wir kommen wieder sehr leicht ins Gespräch. Keine Spur von Misstrauen gegenüber Medien. Für Joana durchaus überraschend.
Christian Bollert ist mein Name vom Podcast Radio Detektor FM. Wir machen einen Podcast über 35 Jahre Mauerfall. Dürfen wir euch dazu 2-3 Fragen stellen?
Ja.
Ja?
Cool.
Cool.
Ja.
Hallo.
Wie heißt du denn?
Das ist Stacy.
Hallo Daisy.
Stacy.
Stacy. Oh, Entschuldigung. Daisy passt ja auch gar nicht. Stacy. Ah, hallo. Genau, wir machen Podcast 35 Jahre Mauerfall. Erste Assoziation, was fällt euch ein?
Sarah und Maurice sind 30 und arbeiten beide in der Pflege. Sie ist ein Fischkopp von der Insel Rügen, sagt sie. Er kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Essen.
Ich find's halt gut, ne? So ist es mit West und Ost aufgehoben. Ich hoffe nur, dass das da angeglichen wird langsam. Wenn man sich die Löhne anguckt, ich komme ursprünglich aus dem Westen, bin jetzt hochgezogen. Also da merkt man schon den Unterschied, aber radikal, ganz radikal.
Aufgehoben wurde das nie.
Sarahs Geschwister leben im Westen.
Und das ist so ein Unterschied, meine älteste Schwester und ich. Wir arbeiten beispielsweise beide in der Pflege. Aha. Ihr Gehalt liegt da, meins liegt da. Ne? Kann man nicht vergleichen. Also.
Der Unterschied, den Sarah mit ihren Händen verdeutlicht, ist enorm groß. Das Lohngefälle zwischen Ost und West liegt auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch bei gut 20%. Durchschnittlich verdienen Arbeitnehmende in ostdeutschen Bundesländern für die gleiche Arbeit also pro Monat 600 Euro weniger. Im vergangenen Sommer sind die Renten 33 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich angeglichen worden.
Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das mit den Gehältern angeglichen wird und dass diese scheiß West- und Osturteile aufhören. Weil im Endeffekt ist es egal, es ist ein Land mittlerweile.
Ja, richtig. Da stimme ich zu.
Warum?
Weil die Unterschiede einfach noch viel zu groß sind. Das ist so. Und mal ganz ehrlich, von den Westdeutschen werden wir doch abgestempelt, die blöden Ostdeutschen. Andersrum ist es aber genauso. Und das kann irgendwo nicht sein. Die Mauer steht schon lange nicht mehr. Die ist gefallen vor meiner Zeit und trotzdem.
Trotzdem ist
das
noch ein
so
Thema, ne? Trotzdem kommen noch Reporter vorbei und fragen. Ja, naja, also ist ja auch für mich ehrlicherweise erstaunlich, dass wir 35 Jahre danach immer noch darüber reden. Und ja. Aber es ja offensichtlich auch einen Gesprächsbedarf gibt. Also,
ja, natürlich.
Ja. Sarah bleibt hier, weil sie hier Familie hat und gute Erinnerungen an ihre Kindheit. Sie schüttelt den Kopf, wenn sie an die Jugend jetzt denkt.
Na, ich meine, klar war damals alles ein bisschen anders als heute, erziehungstechnisch, aber wir hatten eine geile Kindheit. Wenn ich mir jetzt die Jugend angucke, was soll das werden?
Okay. Was meinst du damit?
Naja, beispielsweise die Jugend von heute, wozu soll ich arbeiten gehen? Bürgergeldverdiener kriegt mehr Geld, als wenn ich arbeiten gehen würde. Beispielsweise.
Bürgergeld ist ein Thema, das uns in den Gesprächen übrigens immer wieder begegnet. Fast immer kombiniert mit dem Vorwurf, dass es sich nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen. Ein Thema, was ja auch nach den Landtagswahlen im September in den Wählerbefragungen immer wieder aufgetaucht ist und meist der SPD angekreidet wird. Vielleicht also gar nicht so verwunderlich, dass Arbeitsminister Heil von der SPD im September eine Nullrunde für 2025 und mehr Kontrollen beim Bürgergeld angekündigt hat. Sarah hat übrigens den Mauerfall vor 35 Jahren noch gar nicht erleben können.
Da war ich noch Quark im Schaufenster tatsächlich.
Ihre ältere Schwester, die heute im Westen lebt, ist 1980 geboren worden.
Sieht sie sich noch stärker als Ostdeutsche oder, oder andersrum? Du dich vielleicht eher und sie nicht?
Ich sehe mich eher als Ostdeutsche, ja. Sie sieht sich als Westdeutsche, weil sie ja schon jahrelang da wohnt, ne?
Ja, ist spannend.
Diesem Phänomen werden wir uns in einer der nächsten Episoden noch genauer widmen. Auch von Sarah will ich wissen, was ihr Hoffnung macht.
Meine Hoffnung steckt in meinen Kindern.
Aber ist ja was. Also glaubst du, dass es dem mal besser gehen wird?
Ich hoffe es. Ich hoffe es.
Mein Name ist Marco Jahns, ich bin Bürgermeister der Stadt Grimmen. Ja, ich bin 55 schon, ich zähle die Jahre schon gar nicht mehr, Jahre alt und ja, seit 27 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder, auch schon groß, alles schick.
Marco Jahns ist nicht nur Bürgermeister, er sitzt für die CDU auch im Kreistag. Wie schon anfangs erwähnt, hat hier in Grimmen 1990 bei der CDU auch die politische Karriere von Angela Merkel begonnen. Damals übrigens mit einer Kampfkandidatur gegen zwei westdeutsche Bewerber. Marco Jahns hat vorher ein Tiefbauunternehmen geleitet. Seit etwas mehr als 3 Jahren ist er der Bürgermeister von Grimmen. Er zeigt seine Heimatverbundenheit mit einem goldenen Ring, auf dem die alten Gebäude der Stadt eingraviert sind. Kann man übrigens hier in der Altstadt beim Goldschmied kaufen. Grimmen hat viele schöne alte Gebäude, aber nach dem Mauerfall vor 35 Jahren einen schweren Start.
Wir haben eine ziemlich lange Phase nach der Wende jetzt gehabt, wo im Prinzip auch damals Erdöl, wir waren ja 15.000 Einwohner und so weiter, ist ja alles weggegangen mit dem Ausverkauf der neuen Bundesländer sozusagen und alles platt gemacht worden.
Dazu muss man wissen, dass in Grimmen Anfang der 60er Erdöl und Erdgas gefunden worden sind. Worauf der volkseigene Betrieb Erdöl Erdgas Grimmen mit mehr als 2000 Arbeitsplätzen gegründet worden ist und dementsprechend viele Wohnungen und Geschäfte entstanden sind. Grimmen war das größte Erdölfördergebiet der gesamten DDR. Nach dem Mauerfall ist das alles schnell abgewickelt worden. Erst in eine GmbH umgewandelt, dann mit einem anderen Unternehmen verschmolzen, 1994 an die Gaz de France verkauft und 1996 war Schluss mit der Erdölförderung in Grimmen. Milliardenschwere staatliche Rettungsmanöver, wie diesen Sommer bei der Meyer-Werft in Niedersachsen, waren damals nicht so in Mode. Jedenfalls nicht im Osten. In den letzten Jahren haben sich die Einwohnerzahlen in Grimmen wieder stabilisiert. Es gibt auch Leute, die vor Jahren in den Westen gegangen sind und wieder zurückkehren. Zurück in die Ruhe und in die Nähe zur Ostsee. Marco Jahns hofft, dass künftig auch mehr Touristen Grimmen für sich entdecken.
Das ist nicht so einfach schnapp. Wir wollen jetzt Tourismus, stellen hier einen schönen bunten Blumenstrauß hin, eine Blume, die es nirgendwo anders gar nicht gibt, und dann kommen die jetzt alle. So einfach ist es ja leider nicht. Das wäre schön. Aber da denke ich schon, das wird noch eine Weile dauern. Wir haben ja große Projekte vor mit unserem Tierpark, den wir komplett da erneuern wollen. Ich denke mal, das wird ein Anziehungspunkt, aber eben auch noch viele andere Dinge. Wichtiger ist, glaube ich, die wirtschaftliche Entwicklung. Denn ohne Wirtschaft ist alles andere Luxus und wird nicht passieren, wenn kein Geld da ist.
Wie viele Kommunen, vor allem in den ostdeutschen Ländern, aber natürlich auch im Ruhrgebiet oder im Saarland, hat auch Grimmen nicht viel Geld. Konkret sind das hier in der Stadt jährlich 17 Millionen Euro. Bisher haben sie jedoch immer Lösungen gefunden, manchmal auch unkonventionelle, erzählt Marco Jahns.
Ja, ich würde viel mehr gerne in Infrastruktur stecken. Ich habe mir auch vorgenommen, damals in meinem Wahlkampf, und da bin ich immer noch dran, dass wir 1 bis 2 Straßen pro Jahr machen müssen. Allerdings merke ich, dass wir, sag ich mal, die Investitionen mit einer anderen Bauart machen müssen. Es hat sich also in Deutschland...
günstiger.
Ja, also ganz einfacher.
Ja.
Ich krieg's nicht anders hin. Ich nehme ein Beispiel, Beethovenstraße bei uns hier hinten auf dem Zwehendamm, das ist seit 46 Jahren Baustraße. Platten. Kein gar nichts. Ne? Und dann fangen wir an zu planen. Ich sag, Straße muss gemacht werden. Das ist die erste dort im Gebiet, die muss jetzt. So. Und dann geht das los. Unsere Gesetze. Sei es nur in der Straßenverkehrsordnung oder unsere Umweltgesetze. Die spielen da alle eine Rolle bei der Ausführung oder Planung. Und insgesamt kam ich dann für die Maßnahme auf eine Kostenschätzung von 1,8 Millionen Euro.
Für eine Straße?
Für eine Straße in einer Wohnsiedlung. Kein Durchgangsverkehr, kein Gewerbe, gar nichts. Das glaubt einem keiner mehr.
Was war nochmal der Gesamthaushalt, den Sie haben?
17.
Ja.
Das habe ich einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wo soll ich das hernehmen?
Marco Jahns träumt, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in anderen deutschen Rathäusern, von Investoren. Aus seiner Sicht gibt es hier im Nordosten Deutschlands besonders gute Bedingungen. Auch durch die Wiedervereinigung.
Wir haben große Flächen zu günstigen Preisen. Wir haben sehr viel erneuerbare Energien. Das ist immer eine der wichtigsten Anfragen, die dann kommen von Investoren. Ich hatte in diesen 3 Jahren 32 Kontakte, 32 Anfragen. Ich fand es schon nicht wenig, muss ich so sagen. Ich bin froh.
Was sind das so für Unternehmen, die dann da kommen?
Von bis. Der größte wollte 6.000 Arbeitsplätze schaffen. Der ist, hat aber abgesagt, ist in den USA gegangen, wegen Steuern, ne? Ist klar. Das ist das Problem.
Das ist gerade die große...
Genau, wir haben hier gute Rahmenbedingungen, definitiv. Auch logistisch, nicht nur von der Autobahn her. Denn wenn jemand Teile produziert, die weltweit verschickt werden... Ob nur Rostock, Mukran oder eben auch aus Swinemünde und so, wo jetzt der große Hafen gebaut wird. Das sind alles gleiche Entfernungen, um auch alle Häfen nutzen zu können und nicht nur abhängig von einem ist. Also hier sind so viele Vorteile, um hier Industrie anzusiedeln. Allerdings muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, jetzt sind die Zeiten gerade für Unternehmen in Deutschland nicht so. Wir erleben eher eine Deindustrialisierung als...
Ja, wir sind gerade mitten in der Krise.
Also im Gegenteil, ja. Das ist sehr, sehr schwierig zurzeit da, dass welche was investieren.
Während er anfangs noch die Vorzüge der grünen Energie durch Windräder als Standortvorteil lobt, gibt es in ihm auch eine große Skepsis, ob wir es mit dem Umbau zu erneuerbaren Energien nicht übertreiben. Bürgermeister Jahns zweifelt jedenfalls, ob die grüne Energie dem Norden besonders nützt.
Wobei, es wird sich ein bisschen verändern. Ich meine, das ist jetzt abschreckend vielleicht für Investoren oder Touristen, es sei denn, sie stehen auf Strom und wollen grünen Strom haben zum CO2-Einsparung und so weiter. Dann ja, aber wenn man sieht, dass was mit den neuen Regularien und Gesetzgebungen passieren soll, das fängt an mit 2,1% der Fläche an Windrädern bauen. Das hört sich für einen, der da nicht mäßig befasst, ja, nicht doll an, denkt, ist ja nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, 716 Hektar, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, als erneuerbare Gebiete, die ausgewiesen sind. Und mit diesem neuen Plan wären das 6.553 Hektar. Das wird sich nochmal verzehnfachen.
Also zehnmal so viel, Pi mal Daumen.
Dadurch werden natürlich Flächen beansprucht, aber auch Flächen für nichts anderes mehr nutzbar. Außer Ackerfläche, ist klar.
Wäre das eine Lösung, zum Beispiel auch Kommunen oder die Leute, die dann die Windräder auf ihrem Land aufstellen, auch wenigstens zu beteiligen oder stärker zu beteiligen?
Ja, da gibt es ja auch das Bürgerbeteiligungsgesetz beziehungsweise auch die anderen Geschichten. Wobei man da sagen muss, es ist alles freiwillig.
Das ist für Jahns ein Knackpunkt. Und ja nicht nur für ihn. Die Leute vor Ort müssen aus seiner Sicht am Gewinn aus der Windenergie beteiligt werden und das nicht nur freiwillig. Nur so kann für ihn die Energiewende von der Mehrheit der Leute akzeptiert werden. Ein klarer Wunsch an die Bundesregierung. Überhaupt fremdelt Bürgermeister Jahns mit vielen Entscheidungen und Positionen in Berlin. Und dabei durchaus auch mit seiner eigenen Partei, der CDU. Beim Blick auf das Bürgergeld ist der Unterschied zwischen Bürgermeisterbüro und Marktplatz nur minimal.
Das ist so nah. Wir sind ja hier oben im Nordosten. Das ist ja, sag ich mal, das lohnschlechteste Gebiet von Deutschland, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, da gibt es genug Analysten dazu, die das so auch betrachten. Und das ist zu nah beieinander. Definitiv. Also es geht nicht. Dass jeder natürlich versorgt werden muss, ist völlig klar. Da brauchen wir nicht diskutieren. Da will ich auch nicht niemanden irgendwo unter der Brücke sehen. Aber ich sehe das ja mit dem Fachkräftemangel bei vielen Unternehmen. Ich kenne viele Unternehmer, ich spreche mit vielen Unternehmern. Und jeder sagt, ich finde keinen Nachfolger für meinen Laden. Ich finde keinen hier mehr. Es kommt keiner mehr. Das hängt auch damit zusammen, so habe ich den Eindruck, sie müssen nicht und schon gar nicht in unbeliebten Arbeitszeiten, abends, Wochenende, wenn andere frei haben.
Bei der letzten Stadtratswahl in diesem Sommer hat die CDU von Marco Jahns die absolute Mehrheit geholt. Dahinter kam die AfD, die eigentlich 6 Sitze besetzen könnte, aber nur 4 Kandidaten aufgestellt hatte. Außerdem sitzt die Linke mit 3 Leuten im Stadtrat, die SPD hat einen gewählten Vertreter, die FDP hat es nicht in den Stadtrat geschafft und die Grünen sind gar nicht erst angetreten.
Seit, ich glaube, der letzten Wahl ist ja auch die AfD im Stadtrat, richtig?
Ja.
Wie erleben Sie die? Wie erleben Sie da die Zusammenarbeit?
Also ich erwarte keine Probleme, muss ich ehrlich so sagen. Bei einer Kleinstadt wie bei uns mit knapp 10.000 Einwohnern kennt man die meisten Menschen ja auch. Das ist jetzt nicht so ortsfremd alles. Und ich glaube nicht, dass das eine schwierige Arbeit ist und ein Gegeneinander. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil sicherlich werden auch die Mitglieder, die jetzt neu drin sind, genauso wie ich damals, auch erstmal lernen, was ist eine Kommunalverfassung, was ist Geschäftsordnung, was ist ein Haushalt. Das musste ich auch lernen. Und ich habe auch Fehler gemacht, werden andere auch. Jeder wird sich da erst reinfinden müssen. Und das geht auch nicht mit Schnapp von heute auf morgen. Da werden sicherlich auch mal was gesagt werden, wo dann vielleicht nicht Zuständigkeiten sind. Sicherlich kommen auch mal Anträge, die nicht erfüllt werden können. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wissen alle, die wir jetzt auch wieder in Stadtvertretung haben, worum es eigentlich geht. Und das geht hier um unsere Stadt. Wir machen hier keine Gesetze, wir machen höchstens eine Satzung. Und das war es dann auch schon. Und versuchen, die Priorisierung so zu setzen, was ist denn wichtiger? Das oder das? Darum geht's.
Das heißt, die ganze Brandmauer-Debatte können Sie wahrscheinlich gar nicht verstehen.
Also ich habe die Kommunalverfassung, auch die neue, jetzt 5 oder 6 Mal durchgelesen. Ich habe das Wort Brandmauer nicht gefunden.
Und es macht Ihnen aber auch keine Sorgen, dass so viele Leute eine rechtspopulistische Partei in Krimmen gewählt haben?
Warum soll ich mir das Sorgen machen? Also man letztendlich, ich habe vorhin gesagt, ich bin Demokrat. Das war der Wille des Wählers. Ganz klar. Ob ich das gut schlecht finde, spielt gar keine Rolle.
Eine Haltung, mit der Marco Jahns in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg sicher viel Zustimmung erhalten würde, wie die Landtagswahlen im September ja gezeigt haben.
Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, oder egal mit wem, egal welche Parteien, ist eine große Spaltung. Ich glaube, dann hast du verloren. Alle haben dann verloren. Und austragen tun es kleine Bürger. Also hier kann man nur versuchen, gedanklich auszutauschen, Fakten auszutauschen, sachlich bleiben und dann einen Weg finden. Alles andere bringt nichts. Wenn ich manchmal Debatten im Bundestag sehe, wie sich alle anfauchen. Naja, ich bin nicht so ein Typ. Dann geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern nur, wer ist schlechter. Und das ist alles nicht richtig.
Ost und West spielen für die Leute, mit denen wir in Grimmen sprechen, 35 Jahre nach dem Mauerfall noch eine Rolle. Aber eben auch ganz konkret Lohnunterschiede, vermeintliche Brandmauern oder das als ungerecht empfundene Bürgergeld. Die vielen Insolvenzen in der Innenstadt in den letzten Monaten stehen ein Stück weit symbolisch für die allgemeine Wirtschaftskrise, in der sich Deutschland gerade befindet. Kein Nachfolger für den Bäcker an der Ecke in Sicht. Und Maria will dieses Jahr nicht mit uns sprechen. Keine Maria in Sicht.
Gleich geht's los.
In Berlin, in Gretchen.
Was schätzt du, wie viele Leute sind hier?
Ich würde mal sagen so 150 vielleicht, 200.
Wir haben noch jemanden gefunden, die am 9. November 1989 Geburtstag hat. Jamila.
Mashallah, wow. Wow. Shukran kteer. What an honor. Thank you so much for having us play for you. We're Jamila and the other heroes, and this was our song Yaba. It's the story of my father, Mufid.
who lost his home in Palestine during the Six-Day War in 1967. And I'm so proud that my parents educated me and they empowered me to fight for justice and freedom.
Ja, ich bin Musikerin, Theatermacherin und ich lebe in Berlin. Habe eine palästinensische Familiengeschichte, also positioniere mich auch als White Passing Palästinenserin in der Diaspora.
Spielt auch eine große Rolle. Hier eine kurze Erklärung, falls ihr den Begriff White Passing zum ersten Mal hört. Dahinter steckt die Möglichkeit des Weiß-Gelesen-Werdens von nicht-weißen Menschen. In rassistischen Situationen kann es ein Vorteil sein und wird deshalb oft auch White-Passing-Privileg genannt. Anders als das weiße Privileg ist es jedoch situations- und kontextabhängig und somit instabil. Aber zurück zu Jamila und ihrer Familiengeschichte.
Spielt auch eine große Rolle in meinem Antrieb oder ist ein großer Antrieb auch für mich, gesellschaftspolitisch aktiv zu sein.
Jamila lädt uns in eine große Altbauwohnung einer Freundin in Berlin-Mitte ein. Gedimmtes Licht, knarzendes Parkett und gemütliche Sessel. Gefunden haben wir sie, weil sie selbst auf der Webseite ihrer Band schreibt, dass sie am Tag des Mauerfalls in Ost-Berlin geboren worden ist. Ihr Vater ist Palästinenser und in den 70ern in die DDR geflohen. Als sie 4 ist, ziehen ihre Eltern mit Jamila nach Güstrow im heutigen Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.
Also ich habe mit 5 irgendwie in der Musikschule angefangen. Erst mit Tanzen und dann irgendwie damals noch Keyboard. Gitarre, dann irgendwann Klavier, Schlagzeug, Gesang.
Warum lachst du bei Keyboard so?
Weil ich wollte eigentlich Geige lernen und dann lag aber ein Keyboard unterm Weihnachtsbaum.
Okay.
Genau. Nee, aber das war super, weil ich natürlich irgendwie so ganz früh schon Akkordlehre mich begleiten gelernt habe und auch sehr früh angefangen habe, Songs zu schreiben und so. Und gleichzeitig, also ja, wir als Familie, auch wenn ich gehe als Weiß quasi äußerlich durch, haben aber mit dem arabischen Namen schon auch immer mal wieder so auch Kommentare mitbekommen. Oder ich habe auch in der Schule doch des Öfteren auch so rassistische Kommentare erlebt. Und ich habe mit 14 angefangen, ein Festival zu organisieren. Das hieß damals Rock die Jugend. Mhm. Und die Idee war irgendwie so ein Raum für Community und junge Menschen zu schaffen und auch so ein Raum für Toleranz und gegen Rechts. Das heißt, dass ich schon so ziemlich früh irgendwie so mit Musik auch versucht habe, Menschen zusammenzubringen und auch für so bestimmte Werte irgendwie einzustehen. Genau, und gleichzeitig bin ich sehr toll von meinen Eltern auch so gebildet worden, also auch über die Geschichte quasi Palästinas, meiner Vorfahren. Generell aber auch so weltpolitische Geschichte war immer etwas, worüber wir viel zu Hause gesprochen haben. Und ich glaube, dass diese Verzahnung davon, die hat einfach in meinem Erwachsen oder Großwerden, in meinem Upbringing stattgefunden.
Jamila ist sehr zuversichtlich und sich selbstbewusst. Das fällt auf, je länger wir mit ihr sprechen. Jamila hat auf jeden Fall einen ganz anderen Weg als Maria gewählt. Während Maria meist eher suchend gewesen ist, scheint Jamila sehr fokussiert. Für unseren Podcast ist Jamila ein Gewinn, denn sie bringt andere Perspektiven und eine andere Persönlichkeit mit. Offensichtlich ist es kein Zufall, dass sie schon mit 14 geholfen hat, ein Musikfestival auf die Beine zu stellen. Heute macht sie Musik und gibt gleichzeitig Workshops und Trainings. Dabei spricht sie über so ernste Themen wie Diskriminierung oder auch Rassismus. Da ist es schon fast logisch, dass sie ein politischer Mensch ist, auch wegen ihres palästinensischen Vaters.
Und war das für dich immer, das Palästina-Thema, immer was Empowerndes? Oder war das auch mal was, was dir irgendwie das Gefühl hat, du musst dich entscheiden zwischen deutsch sein und palästinensisch sein?
Nee, auf jeden Fall was sehr Empowerndes, ja. Mhm. Ich glaube, durch diese ungelöste Ungerechtigkeitssituation, dass das für mich auch immer ein fühlbarerer Anteil meiner Identität war. Also es gibt ja viele BIPOC, also Black Indigenous People of Color Personen, die so sagen, hey, ich will nicht gefragt werden, wo ich herkomme, ne? So als Beispiel. Und für Menschen wie mich oder auch kurdische Freundinnen, die ich habe, ist es so ganz klar, doch, ich will das gefragt werden und ich will darüber reden, weil wir sind eine unterdrückte Minority, so wir brauchen Platz, um über diese Themen zu sprechen. Und ich glaube, deswegen hat sich das auch immer eher empowernd angefühlt. Und ich habe mir eben auch immer Räume gesucht, in denen ich diese Themen irgendwie anbringen konnte. So, weil ich finde, dass die Gehör und Sichtbarkeit brauchen.
Gerade jetzt, 2024, ist ja natürlich Palästina, Gaza auch ein Riesenthema. Ne? Wie nimmst du denn die Debatte in Deutschland darüber wahr? Also wie reflektierst du das, wie wir darüber sprechen? So.
Also ich glaube, es gibt ja so diesen Slogan, no one is free until we are all free. Und ich glaube, dass es total wichtig ist. Also ich gucke so auf das Thema, dass es keine Ruhe und keinen Frieden geben wird, wenn nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. So. Und ich bin kein Fan von Nationalstaaten und Grenzen und Machtsystemen, die auf den Kosten einer bestimmten Gruppe eine andere Gruppe bevorzugen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt so langsam erst so ankommt im deutschen Diskurs, auch in der Kunst- und Kulturszene, dass es einfach nicht um eine Bevor- oder Benachteiligung bestimmter Gruppen gibt, die man aufgrund einer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit festmacht, sondern dass einfach alle Menschen die gleichen Rechte haben müssen und dass das eben auch intersektionale Kämpfe sind, die wir führen. So, es geht auch nicht nur um Palästina, wir müssen auch auf den Sudan gucken, auf Kongo, auf Armenien, auf, ne, also so, die Welt ist voll von kolonialem Erbe, was bis heute eben zu gewaltvollen Auseinandersetzungen führt. Und ich habe auch das Gefühl oder die Hoffnung, dass mehr Menschen hier in Deutschland oder in Europa oder generell im Westen sich mehr und mehr ihrer Privilegien bewusst werden. So, und dass auch viele jüdische Menschen mit dieser Not in my name unter diesem Slogan quasi sich organisieren und auch voranschreiten. Und also ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich versuche optimistisch zu bleiben. Es ist gerade ein wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte dieses Themas. Und wenn sich mehr Menschen einfach ja ihrer Privilegien und ihrer Handlungsmacht bewusst werden und das nutzen, hoffe ich, dass es einfach langfristig wirklich Sicherheit und Frieden für und gleiche Rechte für alle Menschen dort geben wird. So.
Klingt ja aber durchaus optimistisch auch.
Also ich könnte jetzt natürlich auch dir sagen, was mich alles fertig macht und wie verzweifelt ich bin, aber wer hat denn was davon? Also klar, ich denke, es werden dann vielleicht auch Menschen zuhören, die eine ähnliche Identität wie ich haben und sich darin wiederfinden, aber ich finde, das Wichtigste ist, dass gerade viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Identitäten sprech- und handlungsfähig werden, was das Thema angeht. Und ich glaube, das ist etwas, wo meine Frustration gerade sehr liegt. Dass ich glaube, es muss, also betroffenen Perspektiven müssen mehr in den Vordergrund und es muss Platz gemacht werden für diese verschiedenen Erfahrungswelten, so in Kunst, Kultur, im Diskurs. So.
Ist das ein Vorwurf, den du an Deutschland richten würdest?
Das ist mir zu groß gestochen, also wer ist denn Deutschland?
Guter Punkt von Jamila. Wer ist überhaupt Deutschland? Joanna und ich haben darüber danach noch länger diskutiert. Und hat uns die Reise nach Grimm Maria etwas näher gebracht? Hier und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das auch Maria hätte sagen können. Zum Beispiel, als Sarah reflektiert, dass Ost und West auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Thema sind. Obwohl es ja eigentlich keins mehr sein sollte. Aber gut, in dieser Staffel wird es keine Antworten von Maria geben. Julia und Tom finden das übrigens auch schade. Dafür haben wir Jamila entdeckt. Und es steht ja noch ihre etwas flapsige Frage im Raum, wer oder was Deutschland eigentlich sein soll. Für Joanna und mich ist schnell klar, dass wir für Antworten ein Stück weiter zurück müssen, in den Rückspiegel schauen und uns mit den unmittelbaren Folgen des Mauerfalls und der Einheit beschäftigen. Nächstes Mal. Deutschland, ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall. Ist eine Produktion vom MDR und dem Podcast Radio Detektor FM. Redaktion MDR, Stefan Nölke und Theresa Wünsch. Redaktion Detektor FM, Joanna Voss und ich, Christian Bollert. Dramaturgin, Franziska Krenzin. Audioproduktion Detektor FM, Benjamin Serdani. Originalmusik, Martin Kohlstedt. Distribution MDR, Mara May und Hanna Lohoff. Distribution Detektor FM, Kati Zubeck. Covergestaltung Stefan Haag und Marian Kretschmer. Executive Producer MDR Olivia Gattermann. Executive Producer Detektor FM Christian Bollert. Am Ende einer Podcast-Episode kann man ja auch immer Inspirationen für andere Podcasts bekommen. Und diese Tradition wollen wir natürlich pflegen. Und deshalb empfehlen wir euch diesmal
große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Den Link zum Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen, findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes dieser Episode.